phänomenal, ein 100 Jahre altes Lied, aber hier kann man es noch singen. Woanders hat man da keine Chance. Emil Jansen, vor 100 Jahren, der Komponist der Melodie. Innig und schlicht soll man das singen, hat er die Noten überschrieben. Das stimmt ja, so wie wir das gesungen haben. Und Annie von Fieban, die das getextet hat, das muss einer aus dem Fieban-Clan sein, der Anfang des vorigen Jahrhunderts eine große Rolle spielte in der deutschen Gemeinschafts- und Erweckungsbewegung. Der Georg von Fieban, auf den hielt mein Vater viel. Da bekam er monatlich den Bibellesezettel von dieser Fieban-Bewegung, von dem Generalleutnant vor und im und nach dem Ersten Weltkrieg. Urlange her, aber die Wahrheit stimmt noch. Wie ist das mit dem Adler? Wenn man das Lied singt, kommt man eigentlich ein bisschen durcheinander. Da geht's drunter und drüber, ne? Mal ist man oben drauf und dann ist man drunter. Ja, was denn nun? Das müssen wir ein bisschen klären. Also Adler zunächst ist, das werden wir wohl wissen, der König der Lüfte, der Mönig, der mächtigste König im Luftrevier, haben wir als Jungschall heute gesungen. Wird an Spannweite nicht übertroffen, denn seine 3 Meter, das ist der Seeadler, das ist schon was. Aber es gibt noch den Albatros, der schafft noch 1 Meter mehr. Nur der bedient eher die Route so Hawaii-Australien und nicht so unsere Breiten. Und in der Bibel ist der Adler, man sehe und staune, die häufigste Vogelart. Das wird seine Gründe haben, denn wofür steht der Adler? Ja, im Bundestag in Berlin, da vorne. Das war mal der Reichsadler, jetzt der Bundesadler. Gucken wir auf unsere Münzen, ach ja. Das Wappentier der Deutschen und der Amerikaner und der Polen und der Österreicher. Schon bei den alten Römern, wer was auf sich hielt, der hatte es mit dem Adler als Wappentier. Kein Wunder, ne? Das ist ja auch wirklich einer, von dem man Respekt haben müsse. Luther hat mehrmals übersetzt Adler, wo eigentlich steht der Geier. Die sind ja ein bisschen artverwandt. Wenn wir sagen, holst der Geier, dann ist das ein bisschen nicht so schön. Also was macht der Adler? Der kreist ganz oben, hat eine unheimliche Sehschärfe und deckt von ganz oben da unten eine Maus und stürzt runter und mit den Krallen greift er zu und durchsticht die Beute und schon erledigt. Deswegen steht der Adler für Sehschärfe. Das Wappentier für den Johannes mit dem Johannesevangelium, das ist der Adler, der mit der Sehschärfe, der genau hingeguckt hat und mehr gesehen hat als die anderen. Der Stier bei dem Lukas, weil der Zacharias opfert, das Opfersymbol. Das Anfang des Evangeliums steht immer für ein Symboltier bei den Evangelisten. Bei Lukas der Engel, da wird ihm die Geburt verheißen und so weiter. Also die Sehschärfe. Und dann nistet er ganz oben im Adlerhorst, ne, an den Felsen oder in den Bergen, in den Zweigen. Also Überblick über allem. Es fällt auf, es gibt also in den Kirchen bisweilen das Adlerpult, ne, ein mächtiges Ding. Und dann spricht der Kollege aus dem Adler raus, so. Lass dich nicht erwischen, ist wohl so dann die Zeichensprache. Ein Symbol für Kraft und für Schnelligkeit. Also wenn das im Psalm 103 heißt, und du wieder jung wirst wie ein Adler, dann kann das bedeuten, dass deine Jugend sich erneuert wie der Adler, wie die Mauser, wenn die Federn neu kommen. Dass man merkt, auch wenn ich alt bin, kann ich doch noch ein bisschen und komme wieder zu neuer Kraft. Das Motiv wird uns im Bibeltext auch gleich begegnen. Also Respekt vor dem Adler. Mit dem drunter und drüber, das ist eine tiefsinnige Sache. Das ist nicht Zufall, sondern tatsächlich so. Der Wüstenadler, auch in biblischer Zeit schon, hatte eine Eigenart, die die Adler bis heute haben. Das sind sehr kluge Pädagogen, die Eltern. Also wenn da oben im Adlerhorst der kleine Adlerjunge kuschelig und warm von Mama und Papa Adler versorgt wird, fühlt er sich wohl. Aber kluge Pädagogik, die sagt irgendwann Schluss mit Hotelmama. Und Adler ist kein Nesthocker, sondern ein Nestflüchter. Nur der Kleine weiß das nicht. Und eines Tages ist es soweit, der wird er aus dem Netz geschubst. Und dann denkt er sich, huch, was sind denn das für fiese Eltern? Da hatte ich so gut bisher und jetzt gehe ich hier zu Boden und die lassen mich abstürzen und es ist aus mit mir. Es ist Pädagogik. Der Adler kreist und bleibt über ihm. Und wenn er merkt, er schafft's noch nicht, dann schnell drunter und dann hebt er ihn auf und zurück. Und das macht er mehrmals, so lange, bis der Kleine selber kann. Ich lebe gerade so mit WhatsApp Bilder und Videos, wie unser Enkel, jetzt 9 Monate alt, viele schon selber kann. Und er macht starke Fortschritte. Selber laufen noch nicht, aber immerhin, alles andere ist schon beachtlich. Also, er kreist drüber und passt auf, kann er schon? Und wenn nicht, fange ich ihn auf. Und daher kommt doch die Bildersprache und unser schönes Lied da. Ich bin entweder oben drüber, dann ist es schön, dann fliege ich mit ihm mit. So wie Bernhard und Bianca auf dem Albatros über den Ozean. Ne? Kennt ihr den Film? Ah ja, gibt noch eine andere Generation bei uns hier. Und sonst ist er über mir und schirmt mich ab. Soweit der Adler. So, um den Bibeltext heute zu illustrieren, wie vom Doktor angekündigt. Ob das orthopädisch ganz richtig ist, weiß ich nicht. 3 Arten der Fortbewegung. Das ist ein bisschen Weltersbach, aber auch mein Equipment. Das kennt ihr sicher, das ist Nordic Walking, ne? Soll also sehr, sehr gesund sein für Rücken und alles. Und man kann es dabei zu einem erstaunlichen Tempo bringen. In Weltersbach ist das selten, aber es gibt einige, die können auch so. Und des Öfteren beobachte ich aus unserem Fenster eine der Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, die hat ein Mordstempo drauf, die fliegt damit. Das kann ich jetzt gar nicht vormachen. Die Stöcke gehen hoch und rast den Berg hinauf. Ja gut, das ist noch eine Jüngere, die kann das. Also ich nenne das Fliegen, wenn man Tempo drauf hat. Die 2. Art der Fortbewegung. So ein schöner Stock, der hat eine ideale Spitze, eine spitze Metallspitze. Das lässt sich so gut laufen dabei. Man kann sich gut abstützen, egal auf weich oder auch auf hartem Boden. Mein beliebter Spazierstock, da muss ich sagen, den benutze ich öfter mal. Alleine schon, um den Hunden Respekt einzuflößen. Ich mache dann so und dann für alle Fälle. Das nenne ich, wir nennen das Laufen, ne? Zügiges Laufen, so. Spaziergang unterstützt ein bisschen ab und damit beweise ich denn, dass ich auch schon ein Weltersbacher bin mit 75. So, die 3. Art der Vorbewegung, ein anderer Stock. Das ist ein anderer. So, und habt ihr den hier? Der hat einen Gummifuß. Oh, den kann man gebrauchen, wenn einen die Hexe im Rücken gestochen hat wieder. Und so 2-3 Mal im Jahr brauche ich den. Dann ist mir danach, nee, jetzt bist du wirklich alle. Dann geht man langsam und der Gummifuß in der Wohnung, der verhindert, dass man auf dem glatten Kachelboden aufrutscht. Das ist nicht fliehen, das ist nicht fliegen, das ist auch nicht laufen, das ist nur noch mühsames Gehen. Und in dem Text, den wir gleich meditieren werden, da heißt es wandeln. Das ist aber nicht das selige Wandeln auf sonnigen Höhen, sondern eher wanken. Also gerade noch gehen. Und das gibt's bei uns häufig im Tal. Da gibt's einige, da merkt man, oh, das tut schon beim Zugucken weh, wie die noch gehen. Aber die gehen. Die gehen, weil sie wissen, solange ich noch gehen kann, bin ich nicht bettlägerig. So, und zum Zeichen dafür, dass das erst die Einführung war, werde ich zur Predigt die Jacke anziehen, damit ihr mir das auch glaubt. Sonst wird das doch zu hemdsärmlich. Ne? So, ich hoffe, dass Sie den roten Faden wiederentdecken, in dem, was wir mit Adler und mit den Fortbewegungsmitteln meditiert haben. Predigttext, Jesaja 40. Aufpassen, ab Jesaja 40, das ist das Evangelium im Alten Testament. Da sind all die schönen Worte von 40 bis 66, die haben wir als Wandsprüche, als Bibelworte, als Taufsprüche, als Worte noch und nöcher. Prüft mal nach, wenn ihr ein beliebtes Zuspruch machendes Wort aus dem Alten Testament habt oder schätzt, meistens Jesaja 40 folgende. Warum sprichst du denn Jakob, Jesaja 40, Vers 27, und warum sagst du Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht und hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen immer neue Kraft. Oh, habt ihr doch zu Hause als Wandspruch irgendwo. Ach, die werden müde und matt, die straucheln und fallen, aber die sich auf den Herrn verlassen, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie ein Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wanken und nicht müde werden. Das sind meine drei Arten der Fortbewegung. Ich finde sie in der Bibel wieder. Jesaja, was für eine Situation. Gottes Volk, zumindest die tragende Oberschicht mit ihren Familien in der Verbannung in Babylon. Schon Jahrzehnte. Und langsam verlässt sie die Geduld. Sie haben doch sich darauf verlassen, dass ihnen verheißen war, es wird nach Hause gehen. Das bringen wir schnell hinter uns. Aber es zieht sich hin und es zieht sich hin. Exil macht keinen Spaß. Es geht ihnen ja eigentlich nicht schlecht. Sie haben ihre eigenen Siedlungen und bewirtschaften ihre eigene Ländereien, können sogar ihre Gottesdienste feiern und können den Sabbat halten, den Schabbat. Seitdem ist der Sabbat im Judentum das Kennzeichen überhaupt. Und das allerwichtigste Gebot, das man halten müsse, den Sabbat, den Schabbat, den Ruhetag halten. Also der war gestern, der Samstag, ne? Manche halten auch unter Christen noch dafür, wir halten heute den Schabbat, wir haben den Sonntag, den ersten Tag der Woche. Das ist der Ruhetag, der einmal pro Woche sein muss. Der hat sich seit Jesus aber gedreht. Und wir müssen nicht mehr die 315 Sabbatgebote einhalten, wie ich als Kind noch etliche davon eingebläut bekam. Da wird nicht eingekauft und da darf man sich kein Eis kaufen. Und mein Gemeindeleiter, so ein Typ wie Bismarck, hat mich einmal als 8-9-Jähriger erwischt und gesehen, wie ich am Sonntag ein Eis geschlotzt hatte. Und er merkt, das konnte nicht von gestern sein. Das hatte ich soeben gekauft. Da habe ich mir aber ein krass was eingehandelt und Beschwerden beim Herrn Papa. Keine Vergnügung, nix, Sonntag, Ruhetag. Meine Mutter hatte große Probleme, mal einen Socken stopfen zu dürfen oder so. Und wir 6 Kinder mussten still und artig irgendwas Langweiliges tun. Ja, die Zeiten gab's mal, habe ich überlebt. Nee, aber sie konnten den Sabbat feiern. Ihr Kennzeichen, ihr Merkmal. Es gab ja kein Tempel und nichts. Aber das Heimweh, Psalm 137. An den Wassern zu Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Kennt ihr Heimweh? Oder das Exil? Da sein müssen, wo man das Zuhause nicht hat, wie die Ukrainer Frauen mit ihren Kindern bei uns im Tal, die ein ganzes der aufgelösten Pflegehäuser bewohnen. Oder das, was ihr durchgemacht habt, oder was ihr noch in den Knochen habt, dies ist nicht meine Heimat. Getrennt von zu Hause. Sie bringen ihre Klage vor. Und bekommen zur Antwort, also vom Propheten, ihr müsst euch nicht bei Gott beschweren. Und es ist nicht so, dass er euch nicht sehen würde. Dies ist seine Welt. Und dort, auch wo ihr seid, das ist auch Gottes Welt. Er hat Durchblick und Weitblick und er denkt sich etwas bei dem, was er da durchmacht, der die Enden der Erde geschaffen hat. Und dann wird vom Propheten gesagt, wie Gott ist. Dass es drei verschiedene Arten gibt, wie er uns seine Hilfe zukommen lässt. Und das sehr in deutlich bildlichen Worten. Neue Kraft kriegen, ja, wie kriegt man sie? Entweder zum Fliegen wie ein Adler, steht hier. Na, aber den Adler hatten wir kurz meditiert. Toll, wenn man mit dem kommt, der kann es mit jedem anderen aufnehmen. Deswegen ist er eben unser Wappentier. Stark wie ein Adler. Und vor allen Dingen fliegen wie der und da drauf sich setzen können, das enthebt einem ja alle Probleme. Kennen Sie auch den Traum, den ich früher öfter hatte, jetzt weniger, dass man einen Verfolger hinter sich her hat, dem versucht man zu entkommen und der kommt immer dichter und kommt immer dichter und auf einmal fliegt man. Ne? Hurra! Wunderbar, wunderbares Gefühl, ich fliege und der schafft mich nicht. Aber dann wacht man auf und macht eine Bauchlandung. Ach nee, ich muss ja doch heute in die Schule oder muss doch wieder was Unangenehmes tun, wovor ich eigentlich wollte, entfliehen zu können. Fliegen wie ein Adler. Es gibt also diese weit verbreitete Vorstellung, das ist die Art und Weise, wie Gott hilft. Er ist dafür da, dass er meine Probleme löst. Und dann muss ich nur richtig beten. Und passiert das nicht, dann habe ich nicht richtig gebetet oder falsch geglaubt. Oder Gott hat Schuld. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Geldschein her. Oder ähnliche etwas seriösere Sprüche. Ach, wenn das schön wäre. Über den Wolken, da schwebt man. Das ist die Reinhard-May-Theologie. Der Mann ist gut 80, aber... Bitte, der hat seinen eigenen Sohn verloren, ist ein verwaister Vater. Als er das damals gesungen hat, da über den Wolken, Startbahn 03, schon höre ich die Motoren, da wird die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen blieben darunter verborgen. Und dann wird alles nichtig und klein und dann bin ich frei. Diese Vorstellung haben nicht wenige in unseren Breiten und immer gehabt, wenn sie kurz Bibel lesen und zu kurz und nicht nachgedacht haben. Oder wenn sie eine einmalige Erfahrung in ihrem Leben zur dauernden Regel machen. Oder es wird von anderen ihnen gesagt, du, so muss das sein. Und dann legt man sich eine Art und Weise des Glaubens zurecht, die trägt nicht. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Das singen wir in Welt, das macht nicht mehr. Bisschen andere Version, wenn wir genau wissen. Von wegen, dass ich fliegen könnte wie ein Adler. Ach, das wäre schön, wenn die Probleme sich lösen. Manchmal mit oder ohne Beten. Die Zentralgedanken zu diesem Thema habe ich einem Buch entnommen, Spuren der Liebe, von einem amerikanischen Pastor, John Claypool. Das wird 30, 40 Jahre her sein. Damals hat der Leiter unseres Gemeindejugendwerks, bei dem ich als kleiner Landesjugendpastor tätig sein konnte, Karl-Heinz Walter, etwas Schweres durchgemacht. Er hat seinen 14-jährigen Sohn innerhalb von 3 Monaten an Leukämie sterbend erlebt. Er war fast dabei, aufzugeben und nicht mehr predigen zu können bei dem, was sie durchgemacht haben, wenn der erste Sohn mit 14 Jahren in wenigen Wochen stirbt und kein medizinisches Mittel dagegen hilft. Er hat uns damals anhand dieses Buches seine eigene Lebenserfahrung klar gemacht und er hat das Buch auch übersetzt an einem Kollegen, der das Ähnliche durchmachte. Der John Claypool in den USA erlebt mit seiner Frau, dass das 8-9-jährige Mädchen im Verlauf von auch wenigen Monaten stirbt. Trotz allem Beten, Hoffen und so. Und diese Erfahrung ist keine seltene. Ich habe in der Pastorenschaft einmal bewusst registriert, wie viele meiner Kollegen den erstgeborenen Sohn verloren haben. Leukämie, Krankheit, Unfälle, tragische Unfälle. Einer war in Kamerun und ist dort unter ein Auto geraten und so. Das sind viele. Und meiner Meinung nach prozentual, statistisch, anteilig, mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung, da rührt irgendwie für mich ein Geheimnis dran. mit dem Erstgeborenen da, den man opfern muss, Abraham, Isaak und so. Und John Claypole entdeckt hier an diesem Jesaja-Text, welche Arten von Gottes Hilfe es gibt. Einmal wird ihm ja nicht erfüllt mit seiner Frau, dass auf das Gebet hin, Herr, heile unsere Tochter, sich das einstellt. Aber wir haben so die Vorstellung, schreibt er, sich aufzuschwingen wie ein Adler, in einer Atmosphäre nie gekannter Kraftfülle entschweben. Das ist so etwas wie Ekstase in der Vorstellung, Glauben macht alles leichter. Und es ist so nicht. Ich bin ganz frisch noch unter dem Eindruck einer Situation in einer unserer Rheinlandgemeinden, wo ich auch jetzt einige Male Vertretung machte in pastorenloser Zeit. Die halbe Gemeinde steht unter Schock. Da ist eine Großfamilie, in Teilen zu dritt, zwei Töchter, ein Sohn, längst erwachsen, sie haben auch erwachsene Kinder, insgesamt 15 Personen. In einer Familie, in der Gemeinde, eine doch sehr stattliche Fraktion, große Freude, denn der Jüngste, der 22-Jährige, hatte sich zum Seminar gemeldet, wollte Pastor werden. Es stellt sich Leukämie ein. Sie kommen aufgrund irgendwelcher Vorstellungen oder Nachrichten oder was sie sich selber zurechtgebogen haben zu der Vorstellung, er wird nicht sterben. Wir haben über ihm gebetet und wir verlassen uns, und dann gibt's ja Bibelworte, die so klingen, ne? Der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht, von wegen, was wünscht mein Herz. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr es empfangen, da muss man erst mal hingucken, wie das da gemeint ist. Doch er wird nicht sterben, denn er will der Pastor werden. Er starb. Schock. Die Gemeinde hat Gott erst mal Glauben und Gemeinde an den Nagel gehängt. Ich hoffe nur vorübergehend. Wohin das führen kann, wenn man sich festnagelt an der Vorstellung, fliegen. Fliegen, das ist die Regel. Und wenn sich die Probleme nicht von selber lösen, dann stimmt da was nicht. Bei Gott? Oder bei mir? Ja, dann eher wohl bei mir. Auffahren mit Flügeln wie Adler, das ist nicht die Regel. Das gibt's des Öfteren mal. Und eigentlich nicht selten, ne? Und ich höre immer die Zeugnisse aus Gottesdiensten, wie was Wunderbares passiert, wo alle Probleme sich lösen, und das hören wir gerne. Das soll Mut machen, aber ich kenne auch die, die sagen, nee, ich will sowas nicht mehr hören. Bei mir ist das nicht so. Alle die da so kraftvolle Sprüche immer von sich bringen, würde ich mal einen Tag nach Weltersbach einladen, wo 2-3 Mal die Woche gestorben wird. Und wo Leute auf den Pflegestationen keinen Spaß am Leben mehr haben. Die zweite Art der Fortbewegung. Laufen und nicht matt werden. Also das sind schon nicht mehr die fliegenden Walkingstöcke. Das ist schon hier etwas, was man selber tun muss. Das ist Gehen. Und zwar mit eigener Aktivität. Gut. Getragen werden ist immer leichter. Aber selber laufen ist anstrengend, manchmal ein bisschen mühsam. Papa, trag mich, ruft der Kleine. Und trotzig wirft er sich im Kaufhaus hinter uns auf den Boden und fängt an zu krakeelen. Papa, trag mich. Warum? Ja, weil er auch keine Lust hat, aufzustehen und selber zu laufen. Was mache ich? Steh auf, du kannst laufen. Ich will nicht, trag mich. Dann haben wir vereinbart, du, wir tun so, als sei er nicht unser. Und dann kam er von selber. Ach, ich möchte lieber getragen werden. Aber bei John Claypool heißt es, ja, ich weiß, es gibt eine zweite Art und Weise. Laufen, selber laufen, aktiv handeln. Inspiration zum Anfang einer Aufgabe, zur Lösung eines Problems. Ja, das ist etwas, was ich häufig kenne und ich auch für die Regel halte. Ne? Also, ich habe Zahnschmerzen, ich muss zum Zahnarzt. Ich kann auch zum Pastor gehen und sagen, bete über mir, aber wenn er klug ist, sagt er so, ich bete dir für dich, dass der morgende Zahnarzt dir helfen kann. Oh, das Gebet des Glaubens wird mir helfen. Nein, nein. Nimm die Art der Hilfe an, die Gott dir gibt. Und das kostet öfter Mühe. Wer eine Arbeitsstelle sucht, muss Bewerbungen schreiben. Und wer eine Wohnung finden will, muss sich schon sehr anstrengen und Mühe geben. Hatten wir das Wunder in unserer Familie erlebt, dass unser Sohnemann vor 7 Jahren in Frankfurt eine Single-Wohnung suchte. Es war so gut wie chancenlos, denn der Brexit bahnte sich an und alle Banker aus England suchten in Frankfurt Single-Apartments. Natürlich habe ich gebetet, Herr, du weißt, wir fahren heute nach Frankfurt, aber im Grunde ist es chancenlos. Ein Tag und wir hatten 2 Wohnungen im Angebot. Aus heiterem Himmel. Ein Phänomen. Ja. Voll Freude und dankbar hatte eine davon genommen. Eine sogar 1 Kilometer vom Hauptbahnhof im Bankenviertel, wo er für ein Apfel und ein Ei wohnt. Und als Bordrestaurantmanager im ICE ideal wohnt und seit 7 Jahren da seinen tollen Job macht. Ich erzähle die Geschichte meiner Schwägerin. Die hat dann geantwortet wie folgt. Ja, sagte sie, wir haben für unsere Tochter auch eine Wohnung gesucht. Aber wir haben auch viel gebetet. Ach so. Weil ihr viel gebetet habt, deswegen. Ich habe ganz wenig gebetet und das Wunder ist auch passiert. Nur so die Stoßgebet, Herr, lass das heute gelingen. Die Leute gibt's auch, die denken, du musst viel beten, du betest zu wenig. Er betet es heidnisch. Der Elia auf dem Berg Karmel, der seinen Baalspriestern zuruft, rufet lauter, betet lauter, euer Gott hört euch nicht. Oder das ist die tibetanische Gebetsmühle. Die dreht sich immer ganz, ganz schnell, dass Gott wenigstens immer so oszillierend eine Chance hat, mal drauf zu gucken. Das ist eine urheidnische Vorstellung. Jesus sagt, ihr sollt nicht viele Worte machen, sondern schüttet euer Herz vor im Haus und Gott hört. Aber immerhin, beteiligt zu sein an einer Erfüllung einer Aufgabe, nachdem ich drum gebetet habe, ach Herr, lass es gelingen. Da kann man nicht die Hände in den Schoß legen, sondern laufen, solange man selber laufen kann. Und oft beteiligt uns Gott aktiv mit an der Lösung unserer eigenen Probleme. Sonntagsschuldkind hatte auch was gelernt davon, dass Gott Wunder tut. Aber Kinder müssen auch früh lernen, dass sie ihre Vorstellungen, wie Gott Wunder tut, rechtzeitig ablegen. Nur sie war noch in der magischen Phase, sieht zu Hause die Mutter beim Lockenwickeln und wie mühsam das ist und anstrengend. Und sagte, Mama, warum hat Gott dir denn keine Locken geschenkt, dass du dich dabei so anstrengen musst? Und bevor Mutter antwortet, sagt sie, ach ja, ich weiß schon, er hat dir die Kraft gegeben, es selbst zu machen. Ja, klüger kann man gar nicht sein. Du, wenn Gott dir die Kraft gibt, an der Erhörung deiner eigenen Gebete mitzuwirken, dann konntest du gehen. Nun geh, fliegen wirst du nicht können. Aber was geschieht denn nun, wie John Claypool dann das Problem seiner Familie bewältigt, obwohl er fast auch dran verzagt wäre? Wenn es aber Situationen gibt, da ist nichts mit davonfliegen, mit flüchten woher und wo man auch wirklich gar nichts mehr tun kann. Sie werden gehen und nicht fallen und nicht ohnmächtig werden, Zentimeter um Zentimeter weiter kriechen. Das ist nicht spektakulär. Das ist keine glorreiche geistliche Erfahrung. Wenn es keine Möglichkeit gibt zur Flucht, keinen Ausweg in Aktivität, nur Schritt für Schritt weitergehen, ohne zusammenzubrechen. Das Adlerjunge, das aus dem Nest geschubst ist, und denkt so, jetzt gehe ich zu Boden, dann ist es mit mir aus. Ich weiß, wir denken eigentlich, unsere Lebensreihenfolge, vor allen Dingen der Glaubenden, die müsste umgekehrt sein. Also die Anfänger, die gehen noch am Gummifußstock, die brauchen noch ziemlich Hilfe. Die Fortgeschrittenen, die können schon mit einem richtigen Wanderstab und die wirklichen Glaubensprofis nach dem 7. Glaubenskurs, die machen das Nordic Walking, die fliegen schon. Nein, nein, in der Bibel ist es umgekehrt. Da ist die höchste Art und Weise, wie Gott hilft, diese dritte, diese unbeliebte, diese unvorstellbare, für uns so schwer zu akzeptierende Art und Weise. Nicht so wie bei uns im Tal der Schwan überm Teich sich in die Lüfte erhebt. Ja, jetzt beschließt er wohl, jetzt will ich mal wieder los. Dann schwimmt Wasser langsam, immer schneller, immer schneller. Und dann fliegt er sich in die Lüfte. Und dann fliegt er. Warum macht er das nicht umgekehrt? Ja, trotzdem macht er irgendwann eine Bauchlandung, aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Wie erhebt sich ein Flugzeug in die Lüfte, so wie wir das kennen, ne? Ganz langsam, immer schneller. Und dann fliegst du, und das muss man erreichen. Es ist umgekehrt. Oswald Chambers, ein Gottesmann vor 100 Jahren, bringt seinen Missionaren bei, die er ausbildet. Liebe Brüder, dieses ist die dritte und zwar die höchste Art und Weise der Hilfe Gottes. Noch wanken und eigentlich nicht mehr können, aber erleben, in meiner Ohnmacht macht Gott mich stark und er gibt mir Kraft, es auszuhalten und durchzuhalten. Das ist nicht schön. Aber nicht zerbrechen unter einer scheinbar erdrückenden Last. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Oder auch allmorgen ist ganz frisch und neu der Ischias im Rücken oder viel Schlimmeres, wie wir wissen. Einen Weg gehen, Prüfstein für meinen Glauben und nicht müde werden. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr nicht zerbrechen, das Schilfrohr, das schon eigentlich nicht mehr leben kann. Und wie wünscht dich der Familie, die jetzt über diesem tragischen Erleben, von ihren 4, 5, 6, von ihren 8 Kindern ist nun der Hoffnungsträger nicht mehr unter den Lebenden. Und wir hatten doch gehofft, dass sie über diesem Erleben zu Gott finden. Der hat doch auch seinen Sohn hergeben müssen, um uns zu erlösen. Und sogar den Erstgeborenen, nicht den Vierten. Das ist Gottes Art, wie er uns in der Bibel geschildert wird. Er holt sein Volk Israel aus Ägypten, in Lumpen gehüllt, die Hebräer, Hapiru, ein Sklavenvolk, und gibt ihnen ihr Land. Und dann geht es durch die Geschichte. Bei allen Leuten, mit denen etwas geschehen ist, mit denen Gott etwas vorhatte für uns. Sie haben das erlebt, eigentlich waren sie zu nichts mehr in der Lage. Unfähig. Und erleben, wie Paulus ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In meinem Nicht-Können zeigt Gott mir meine Kraft. Und bitte, das ist für mich mutmachend für andere. Das glaubwürdigste Zeugnis, das ich von anderen höre, ist, wenn sie so etwas schildern. Ich kann nicht fliegen, ich kann nicht laufen, ich kann nur noch stückweise gehen, Tag für Tag. Aber mein Gott ist mein Halt, im Leben und im Sterben. Ich weiß, ich höre eigentlich auch viel lieber diese Geschichten, die häufig gepredigt werden. Ach, Gott tut fantastische Wunder. Stimmt, ich wundere mich auch über die 103-Jährige bei uns, die noch lebt. Und den 98-Jährigen da oben, der jeden Tag sagt, und ich danke Gott für seine Güte über meinem Leben. Alle 4 Kinder, die er hatte, waren ganz gläubige Kinder, haben den Glauben in die Nadel gehängt, besuchen den Vater noch treu, seine Frau schon lange gestorben, und der dankbar sein Leben aus Gottes Hand nimmt und es in Gottes Hand wird zurückgeben können. Da verstehe ich, wenn jemand sich an dem Wort festhält, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Matthäus 28, Vers 20. Wenn wir sagen, Matthäus am letzten, dann meinen wir eigentlich jemanden, mit dem ist zu Ende, ne? Das ist nicht nur Ultimo am Monat, sondern Schluss, der liegt am Boden. Da kannst nichts mehr machen. wird meistens übersehen, dass man ein Wort vergisst vor diesem Siehe, ich bin bei euch alle. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, heißt es da. Das wird denen gesagt, die auf dem letzten Berg im Matthäusevangelium, nachdem es den Berg der Versuchung gab für Jesus, die Bergpredigt und den Berg der Verklärung, auf dem Berg die Aussendung erfahren. Nun macht euch auf den Weg und lebt das, was ich euch beigebracht habe, ihr meine Leute. Predigt, erzählt von mir und siehe, ich bin bei euch. Das heißt für mich, diejenigen, die sich dem Auftrag stellen und wenn der Auftrag auch nur noch ist, zu beten und zu hoffen, die erleben, ich bin bei euch alle Tage. Und bei einem Bischof habe ich das Wort gehört, also das ist doch mutmachend zu wissen. Solange wir leben, ist der Herr bei uns. Und wenn wir gestorben sind, sind wir bei ihm. Wie schön. Das klingt auch wieder ganz simpel, ich weiß. Es ist auch zu salopp gesagt, aber es ist trotzdem unsere Lebenswahrheit. Und ihr merkt, ich werde wohl nie mehr rauskommen aus meinen jetzt Weltersbach-Erfahrungen im 7. Jahr. Zumal ich irgendwie mitbekommen habe, das war eigentlich immer eure Zweigniederlassung. Da wurden eure Älteren hingeschickt und zum Teil gibt sie noch. Und von denen kann man unheimlich viel lernen. Über Arten der Fortbewegung und auch über biblische Wahrheiten. Amen.